Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie, guten Morgen, wie geht es dir?
Guten Morgen Christoph, mir geht's gut, wie geht's dir?
Du sagst immer, mir geht es gut.
Ja,
geht's dir eigentlich immer gut?
Mir geht's meistens gut.
Mir geht's auch meistens gut.
Du sagst auch, dir geht's immer gut.
Ja, bist du denn ehrlich, wenn du sagst, dass es dir heute Morgen gut geht?
Ja, heute Morgen geht's mir auf jeden Fall gut.
Hand aufs Herz, Sophie, wenn unser Podcast erscheint, 5.55 Uhr, machst du das eigentlich per Handbedienung oder ist das auf Automatik gesetzt?
Das kann man zum Glück einstellen. Also es gibt Voreinstellungen, wo ich das dann terminiere. Aber ich habe natürlich einen Wecker und kontrolliere dann immer direkt, ob auch alles glatt gegangen ist. Das ist ja dann immer relativ früh, denn der Podcast erscheint ja jeden Dienstag um 5.55 Uhr. Du bist ja aber auch Frühaufsteher. Wie sieht denn so ein typischer Morgen bei dir aus?
Ich lese meistens auf dem Handy Zeitung oder vielmehr die Webseiten von Zeitung und das morgens ungefähr eine Stunde lang. Ich höre morgens keine Podcasts. Mhm. Das höre ich meistens dann auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück im Auto mit den Kopfhörern beim Joggen. Aber morgens lese ich eigentlich ganz gerne.
Ich höre tatsächlich jeden Morgen Podcasts. Also generell ist das so mein Go-To-Medium im Moment. Ich liebe Fest und Flauschig. Ich mag aber auch The Pioneer, also alle möglichen Podcasts da, gerade den von Gabor Steingart. Und ich liebe besonders das Handelsblatt Morgen Briefing, weil da kriegt man alle News für den Tag direkt mit.
Und Sophie, ohne über unseren Gast zu sprechen, hast du ihn jetzt eigentlich schon erwähnt. Aber darüber reden wir jetzt gleich. Starten wir erst einmal in diese Folge.
Genau, starten wir in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
Ich habe ja eben erzählt, dass ich jeden Morgen das Handelsblatt Morgenbriefing höre und das ist für mich diese Woche was ganz Besonderes, denn wir haben Hans-Jürgen Jacobs bei uns zu Gast. Christoph, wer ist Hans-Jürgen Jacobs?
Hans-Jürgen Jacobs war der Herausgeber des Handelsblatt Morning Briefings und dieses Morning Briefing erreicht rund 160.000 Leserinnen und Leser. Außerdem war er davor Redakteur beim Spiegel, er wechselte dann zur Süddeutschen Zeitung und war vom Februar 2013 bis Ende 2015 Chefredakteur des Handelsblatts. Seit 2016 ist er dort Senior Editor.
Und er ist für die Aufnahme extra zu uns ins Büro gekommen und wir haben auch ein paar Bilder gemacht, die kann man jetzt schon auf deinem LinkedIn sehen.
Genau, da sehen wir die Bilder. Er hat auch ein Buch signiert für uns, auch das sehen wir dann in den Bildern.
Ja, mir hat es super Spaß gemacht mit ihm.
Ich fand, wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt. Wir haben nämlich gesprochen über sein neues Buch. Das Buch heißt Das Monopol im 21. Jahrhundert, wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Es ist erschienen am 28. September diesen Jahres, also brandneu, hot off the presses. Nach dem Bestseller Wem gehört die Welt? Das war sein vorheriges Buch. Ist dies eine neue, packende Recherche? Und es geht dabei, wie der Name schon sagt, um Monopole und darum, warum Monopole so gefährlich sind.
Ein paar Thesen aus dem Buch, die ich besonders spannend fand, sind zum Beispiel, Zitat Anfang, wir ärgern uns über Monopole aus Russland, müssen aber auf Monopole aus China achten. Oder auch, Zitat, größer als die Politik ist nur das Monopol. Und, Zitat, das Volk wählt, hat aber keine Wahl. Und ihr habt unter anderem über diese Aussagen ausführlich miteinander gesprochen. Mal sehen, was dahinter steckt und was er noch so zu sagen hatte.
Hans-Jürgen Jacobs, herzlich willkommen.
Hallo Christoph, grüß dich.
Du hast ein hochinteressantes, aktuelles, aufschlussreiches Buch geschrieben, Das Monopol im 21. Jahrhundert, wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Erschienen bei DVA gerade eben. Das Monopol im 21. Jahrhundert, es kehrt mit dem Monopol etwas zurück, das wir für überwunden hielten. Es gab das Branntweinmonopol, das Tabakmonopol, das Schornsteinfegermonopol, das Streichholzmonopol, das Postmonopol, das Eisenbahnmonopol. Luftverkehr war in Deutschland auch lange monopolisiert durch die Lufthansa, auch in staatlichem Besitz. Das haben wir alles abgeschüttelt und plötzlich, nachdem all das geschehen ist, kommt das Monopol zurück. Warum?
Ja, das ist schon eine lustige Entwicklung, denn in der Tat war es das politische Ziel, Monopole zu begrenzen, abzuschaffen. Denn wir finden die Kraft des Wettbewerbs entscheidend. Wettbewerb sorgt für Innovation, sorgt für Dynamik und Vielfalt. Und das war das Ziel. Und wo immer man auf Monopole verzichten konnte, hat man das auch getan, sukzessive in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt aber, durch eine unzulängliche Wettbewerbspolitik, sind aus den Märkten heraus neue Monopole entstanden, die eine erhebliche Größe wieder einnehmen. Viele Märkte sind vermachtet, sind verfestigt in der Hand von ganz wenigen Anbietern. Zum Teil ist es sogar nur ein Anbieter.
Du hast gerade im Nebensatz einen interessanten Aspekt herausgearbeitet. Früher waren Monopole aus anderen Gründen entstanden. Der Kaiser, der König brauchte Geld. Um seinen nächsten Krieg zu finanzieren, hat er ein Monopol auf Streichhölzer erlassen oder auf Branntwein. Das war eine Einnahmequelle des Staates. Er hat das Monopol verkauft. Heutzutage entstehen Monopole aus ganz anderen Gründen.
Ja, sie entstehen eben durch erstmal im Westen durch Marktdynamik. Im Osten, also damit meine ich staatskapitalistische Systeme wie China beispielsweise, aus geoökonomischen, aus politischen Gründen. Da muss man, glaube ich, schon unterscheiden, ob was mit dem Westen oder mit dem Osten zu tun hat.
Bleiben wir beim Westen zunächst mal. Wir kommen gleich auf den Osten. Wie entstehen Monopole im Westen?
Ja, sie entstehen durch, wenn wir an das Digitale gehen, durch Netzwerkeffekte und durch räuberischen Kapitalismus, durch Killer Acquisitions, dass also interessante, andere innovative Unternehmen aufgekauft werden und dass am Ende der ganze Platz nur einem gehört. Es ist ja so, wenn wir die Monopole der fünf großen Internet- und Digitalkonzerne aus den USA betrachten, also Alphabet und Facebook, Meta, Apple, Amazon und Microsoft, dann haben wir es hier immer mit gewaltigen Teilmonopolen zu tun, in dem systematisch die Konkurrenz herausgehalten wurde, weil eben die Wettbewerbspolitik in den USA nicht funktioniert hat. Und Netzwerkeffekt heißt, weil da viele Leute sind, gehen die Nächsten auch hin. Es sind ja alle da. Das ist ja immer wieder die Begründung, die man hört, warum alle Leute bei WhatsApp beispielsweise sind. Meine Freunde sind auch da. Und wenn WhatsApp 85% Reichweite hat in Deutschland und alle Freunde oder wichtige Geschäftspartner dort vorhanden sind, fühlt man sich verpflichtet, auch dort zu sein. Und diese Entwicklung, die ist mit großer Dynamik abgelaufen, wurde nicht politisch begleitet und das führte dann eben zu den Monopolen.
Bleiben wir bei WhatsApp, da kann man das Regulierungsversagen auch ganz gut dran erkennen. In der SMS-Kommunikation, klassische Telekommunikationsunternehmen, gab es ein Grundprinzip Interoperabilität. Das heißt, ich kann dir von einem iPhone, das ich bei der Telekom habe, eine SMS schicken und das wird auf einem Android-Gerät bei einem ganz anderen Provider in Südamerika empfangen und keiner darf sagen, meine SMS aus meinem System können nur in meinem System empfangen werden. Bei WhatsApp genau andersherum. WhatsApps kann ich nur an WhatsApps schicken. Warum ist denen das gelungen? Weil es ihnen gelungen ist, zu reklamieren, dass sie gar kein Telekommunikationsunternehmen sind, sondern ein Internetunternehmen, das nach einem ganz anderen Regime organisiert und reguliert ist. Damit sind sie durchgekommen bei der Politik. Wie konnte die Politik so naiv sein?
Ja, das sind Regulierungsschwächen. Ich glaube, dass man die Dynamik des Marktes gar nicht richtig erfasst hat. Zum Teil hat man sich wahrscheinlich auch blenden lassen von Versprechungen. Ja, wenn wir jetzt bei WhatsApp betrachten, das gehört ja Mark Zuckerberg und seinem Konzern, wurde ja versprochen, dass man die Daten nicht tauscht mit Facebook und mit Instagram, also die Kundendaten nicht untereinander nutzt, um hier einen gewaltigen Datenpool zu haben. Das wurde versprochen, aber auch nicht gehalten. Und da war die Politik einfach völlig blauäugig und sie hat, glaube ich, im Detail auch das nicht verstanden, was da genau passiert.
Wir sprechen über Marktkonvergenz hin zum Monopol. Konvergieren alle Märkte zum Monopol oder sind es nur die Netzwerkmärkte, die dorthin konvergieren?
Nein, das ist keine einzigartige Erscheinung. Bei den Daten, in der Datenwirtschaft ist es vielleicht am augenfälligsten, weil wir sofort ja wissen, Google 90% Marktanteil bei den Suchmaschinen beispielsweise oder Amazon die Hälfte des E-Commerce in wichtigen westlichen Märkten. Das ist uns allen bewusst. Damit gehen wir um, das erleben wir jeden Tag. Aber das ist nicht allein auf diesen Bereich beschränkt, sondern wir haben in den entscheidenden Märkten, Finanzen oder Rohstoffe und auch in den einzelnen Gütermärkten auch enorme Machtzusammenballung. Bei den Finanzen ist es ja so, dass wenige Vermögensverwalter,
BlackRock beispielsweise, führst BlackRock, du als das bekannteste
Vanguard,
Beispiel an,
Capital Group, State Street, dass sie bei den börsennotierten Kapitalgesellschaften mindestens die Sperrminorität haben, wenn es zur Abstimmung kommt bei Hauptversammlung, wenn nicht sogar bald die Stimmenmehrheit. Und dem Erfinder der passiven Investmentfonds, John Bogle, der Gründer von Vanguard, ist das selbst ja unheimlich geworden. Kurz vor seinem Tod hat er gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass die Stimmrechte bei allen amerikanischen Kapitalgesellschaften bald in der Hände weniger Vermögensverwalter sind. Das ist eine Machtkonzentration, die ist uns oft nicht richtig bewusst. Die ist aber sehr manifest, weil es hier um die Steuerung von Unternehmen letztlich geht, um die Entscheidung, wie Unternehmen ausgerichtet werden.
Und doch musste das ja entstehen. Also die Akkumulation von Kapital ist ja nicht automatisch gesetzt, weil es könnte ja sein, das bleiben wir bei Vanguard oder BlackRock, dass es neue Anbieter gibt, die es preiswerter anbieten, die kreativer sind, die vielleicht besseren Marktzugang haben, die neue Zielgruppen erreichen. Eigentlich wäre doch Wettbewerb die natürliche Methode, dieser großen Kapitalbildung entgegenzuwirken. Was hat jetzt im Fall der Finanzmärkte, der Anlagemärkte dazu geführt, dass solche Kapitalakkumulationen möglich waren?
Naja, es sind ja gewaltige Kapitalakkumulationen. BlackRock hatte im vergangenen Jahr ein verwaltetes Vermögen von 10 Billionen Dollar. Und das ist eine Position, die nicht einfach mehr so angegriffen werden kann. Das ist sukzessive mit der Zeit gewachsen und ist natürlich eine Folge der Geldpolitik, der Zinspolitik. In dem Augenblick, in dem man für das Sparbuch oder für die Staatsanleihe nichts mehr bekommt, keinen Zins bekommt, haben die Leute halt Alternativen gesucht. Und diese Alternativen haben sie dann entsprechend in den Investmentfonds gefunden, die auch aggressiv vermarktet wurden. Man kann BlackRock auch als eine riesige Vertriebsfirma sehen, die sehr erfolgreich ETFs und andere Fondsprodukte in den Markt bringt. Und das war eine Ausweichsituation. Wir haben ja schon seit mehr als 10 Jahren, hatten wir ja Niedrigzinsen, Nullzinsen. Und dieser Erfolg ist nur als spiegelbildlich zu erklären zu der extrem laxen Geldpolitik.
Weil sie am Ende auch bessere Renditen erwirtschaften, genau, als das normale Bundespapier der USA oder Deutschlands erwirtschaften. Also es ist ein gewissen Erfolg. Erfolg bringen die mit, aber der Erfolg zieht immer wieder neues Kapital an. Das wiederum führt zu Monopolbildung. Als ein Beispiel führst du auch den Automobilmarkt an. Mhm. Du zeigst in einigen Grafiken, übrigens das Buch ganz wunderbar mit Grafiken, auch auf Kunstdruckpapier illustriert. Im Automarkt gibt es aber doch noch eine relativ breite Streuung. Toyota beispielsweise als größter Volumenhersteller der Welt, 13% Marktanteil, ja. 13 Millionen Einheiten, nicht 13% pro Jahr, 10 Millionen von Volkswagen, ein noch vergleichsweise nicht monopolistisch, auch nicht oligopolistisch verfasster Markt, viele Anbieter und etwa die Hälfte des Marktes, zeigst du auch, gehört immer noch Drittanbietern, die überhaupt gar nicht zu den ganz Großen gehören. Wieso ist es noch nicht zu einer Monopolbildung auf dem Markt für klassische Autos gekommen?
Naja, es hat hier auch schon Fusionen gegeben, ja. Also die Anzahl der Anbieter ist auch wesentlich kleiner geworden. Wenn wir an Stellantis denken, das ist ja die Fusion aus Fiat Chrysler mit Peugeot und Citroën. Also da hat es auch Fusionen gegeben und Volkswagen hat ja jetzt auch viele, viele Marken mit der Zeit gekauft. Trotzdem ist im Weltvergleich sind die Marktanteile noch relativ gering. In einzelnen Nischen, wenn wir jetzt mal höherklassige Autos nehmen in Deutschland, haben wir natürlich mit Audi, mit Porsche, mit BMW und Mercedes auch eine überschaubare Anzahl. Warum ist das so gekommen? Gute Frage. Ich glaube, dass hier eine funktionierende Globalisierung, also viele Märkte anzunehmen von vielen, noch dazu geführt hat, dass pro Land es relativ klein war. Aber das beginnt sich jetzt ja auch ein bisschen zu verändern mit der Elektromobilität und mit dem autonomen Fahren, das kommt, und mit Konnektivität, die in das Auto einzieht. Da haben wir ja auch Digitalkonzerne, die sich anschicken, die Software in den Cockpits der Autos zu beherrschen. Google, Apple und Amazon sind hier in diesem Markt sehr aktiv. Sie haben auch Pilotprojekte mit eigenen Autos, mit selbstfahrenden Autos. Also dies wird sich auch sehr stark verändern. Und die Monopolisten, die wir erlebt haben im digitalen Bereich, die werden in irgendeiner Form auch in diesem Markt aktiv werden.
Auf dem Weg über die Elektronik und über die Software. Wir kommen gleich nochmal zu der Fragestellung zurück, was eigentlich das negative Monopol ist. Aber bevor wir das tun, einen Blick auf die östlichen Monopole, also in den autokratisch verfassten Staaten, über die wir gerade schon sprachen. Wie sind die Monopole in China entstanden? Durch Staatsregie?
Genau, diese Monopole kann man auf zwei Gebieten ganz klar sehen. Einmal bei den Rohstoffen. Rohstoffe ist für die aggressiv expansionistisch eingestellte Wirtschaftspolitik in China extrem wichtig, weil man damit andere Volkswirtschaften abhängig machen kann. Und die Marktanteile und die Förderanteile sind da extrem groß, bei den seltenen Erden beispielsweise. Oder wir haben das bei Lithium, haben wir viel Verfügung, bei Silizium, bei Magnesium und anderen Stoffen. Und das ist sehr stark auch von der Partei, von der Kommunistischen Partei, die ja alles beherrscht in China, in großen Oligopolen organisiert. Und wir haben gemerkt 2021, als einmal die Lieferung von Magnesium und Silizium gestoppt wurde für die Weltmärkte, weil man Ökoziele erreichen wollte, so war die offizielle Begründung. Da standen bei uns und woanders im Westen die Bänder still, bis dann wieder nachgeliefert wurde. Das sind Abhängigkeiten, die sind uns nicht so bewusst, wie jetzt es beim Erdgas der Fall war, bei Gazprom, bei dem russischen Anbieter, aber sind eigentlich noch manifester. Das ist der eine Weg.
Du sagst, wir ärgern uns über Russland, aber viel mehr Sorgen machen müssten wir uns über China.
So ist es. Ja, ja, das ist also definitiv so. Denn mit China gibt es ein doppeltes Klumpenrisiko. Das ist der Rohstoffbezug, aber auch die Bedeutung als Absatzmarkt, als Produktionsmarkt für wichtige deutsche Konzerne wie BASF oder wie VW oder BMW oder Mercedes.
Der zweite Entstehensweg auf
dem Der andere Strang, das sind die starken State-Owned Companies, die von Peking aus gebildet wurden, wo also ganze Branchen zusammengefügt wurden. Man hat Fusionen richtig strategisch eingesetzt, damit da Riesen entstehen für den Weltmarkt. ChemChina ist das beste Beispiel mit 153 Milliarden Dollar Umsatz. Ein riesiges Konglomerat, da gehört Pirelli zum Beispiel dazu, Reifen Pirelli oder Syngenta, Agrochemie. Und das sind dann ganz klar marktbeherrschende Unternehmen, die entsprechend mit Dumpingpreisen auf Weltmärkten gehen, um hier weitere Marktanteile zu erobern. Das haben wir auch bei Lokomotiven und Eisenbahnen und vielen anderen Bereichen.
Das ist staatlich gewollt. Wir schauen nochmal zurück jetzt auf den Westen. Du hattest es gerade schon angesprochen. Die 5 digitalen Superunternehmen aus den USA haben 2021 zusammen rund 1,4 Billionen Dollar Umsatz gemacht, mehr als 300 Milliarden Dollar verdient und waren kurz vor Silvester 21 rund 9 Billionen Euro wert. Was tun also? Jetzt sind diese auf diesem gerade beschriebenen Wege, diese großen Internetunternehmen oder diese großen Wirtschaftsunternehmen entstanden. Welchen Schaden richten sie an und was kann man tun, um das Problem zu lösen? Bleiben wir bei dem Schaden. Warum ist ein Monopol eigentlich ein Schaden?
Es gibt drei Gründe. Erstens, ein Monopol tendiert dazu, zu hohe Preise zu verlangen und die Verbraucher schlecht zu stellen. Zweitens sind Monopole nicht die innovativsten. Die wichtigsten Innovationen kommen eigentlich von kleinen Einheiten. Kleinere Einheiten sind viel besser dafür geschaffen, disruptive Prozesse anzustoßen. Auch nicht die Garage mehr, das ist anders als früher. Es muss also schon eine gewisse Mindestgröße da sein. Aber die ganz großen Tanker, die Riesenkonzerne mit ganz vielen Mitarbeitern und vielen bürokratischen Prozessen sind dafür gar nicht mehr so richtig in der Lage. Und Google hat ja auch immer versucht, dieses Start-up-Feeling noch künstlich aufrechtzuerhalten, denn daraus entstehen halt Neuerungen. Und das Dritte, warum es gefährlich ist, die politische Macht. Die politische Macht dieser Superkonzerne ist enorm. Sie können Druck machen auf die Politik, wenn es bestimmte Gesetze gibt. Sie können ausweichen, wenn der Gesetzgeber bestimmte Maßnahmen beschließt, wie in Australien, wo ja die Politik einmal einen Entwurf, einen Gesetzesentwurf verabschiedet hatte, wonach Google und Facebook Geld zahlen sollten für journalistische Beiträge, die sie übernehmen. Und dann hat die andere Seite, die Amerikaner, mit Streiks sozusagen gedroht, also Entzug der Inhalte, bis dann man einen Kompromiss gefunden hat. Ja, also das zeigt, wie sehr man hier pressieren kann, Druck ausüben kann auf Regierung. Ein weiterer Punkt ist die Steuervermeidung, die dann in solchen Konstellationen sehr leicht möglich ist in Monopolsituationen, sodass die Gemeinschaft der Bürger, der Staaten relativ wenig davon hat, von der Wertschöpfung.
Aktuelles Beispiel: Elon Musk übernimmt Twitter, jetzt abgeschlossen, nach Redaktionsschluss und nach Erscheinen deines Buchs. Wie bewertest du das jetzt? Er ist jetzt Herr über Twitter. Ist das eine gefährliche Monopolsituation, Akkumulation industrieller und medienmäßiger Macht?
Ökonomisch ist es schwierig, ob sich dieser Deal rechnet. Das ist offenbar auch nicht so richtig das Motiv gewesen. Hat er dann versucht, noch den Preis zu drücken mit ein paar Finden, das ist ihm nicht gelungen. Aber ich glaube, das entscheidende Motiv ist der politische Einfluss, den er damit ausüben kann. Denn er ist ein Meinungsführer. Anders als Zuckerberg von Facebook oder Larry Page von Google, bedient er ja auch das eigene Medium. Er ist ja permanent wie Donald Trump dabei, Tweets abzusondern, um Meinung zu bestimmen, um die Agenda zu bestimmen, um Tendenzen vorzugeben, zum Teil auch mit sehr exotischen Theorien. Und er hat jetzt die Macht zu sagen, was ist Liberalismus, so wie ich das verstehe, was darf hier vorkommen und nicht. Auch gefährliche Äußerungen vom rechten Rand, rechtsextreme Äußerungen könnte man ja als Beitrag zur Meinungsfreiheit definieren und zulassen. Die große Frage ist ja schon Donald Trump, der ja gesperrt ist bei Twitter. Musk hat angekündigt, ihn wieder zuzulassen. Ja, Trump sagt nun, habe ich kein Interesse dran, aber das zeigt ja, wie er jetzt vor den Wahlen, auch vor den Kongresswahlen und bei den nächsten Wahlen hier eine Macht hat. Welche Meinungen werden veröffentlicht, über was diskutieren wir? Das ist schon eine sehr entscheidende Position, ist uns in Deutschland immer fremd. Wir haben immer gesagt, dass wir Wirtschaftsmacht raushalten aus den Medien und hier kommt jetzt extreme Medien und Wirtschaftsmacht zusammen.
Und nicht nur dort, in Osteuropa sehen wir das seit Jahr und Tag. Oligarchen sind heutzutage die Standardbesitzer von Presse, aber nicht nur in Osteuropa, auch in Westeuropa. Der reichste Mann Frankreichs, Arnault, ist Eigentümer von Les Echos, führender Wirtschaftszeitung. Eigentlich ist Deutschland auf europäischem Kontinent fast das einzige Land, in dem nicht große industrielle Medien besitzen. Schauen wir nochmal zurück in die Geschichte. In den USA, William Randolph Hearst, unsterblich gemacht durch den Orson Welles Film Citizen Kane. Auch damals ein unglaublich starkes Meinungsmachtmonopol schon fast. In Deutschland Hugenberg, ohne jetzt Elon Musk mit Hugenberg vergleichen zu wollen. Aber sind die Meinungsmonopole, die heute entstehen, gefährlicher oder weniger gefährlich als in den vor genau 100 Jahren, in den 20er, 30er Jahren?
Ja, das ist ganz klar, dass die viel gefährlicher sind. Ne?
Warum?
Twitter hat 330 Millionen Follower und Elon Musk allein hat 100 Millionen Follower. Also wenn wir hier über Hearst reden oder über Zeitungszaren, da waren die Auflagen natürlich im Vergleich sehr überschaubar. Das war vielleicht 1 Million, 2, vielleicht auch 3 Millionen. Aber hier hat einer 100 Millionen, die ihm folgen täglich und die das aufnehmen, die das retweeten, die damit umgehen. Das ist ein Blick in eine komplett veränderte Medien- und Kommunikationswelt. Und ich fürchte, dass alles, was da an wichtiger Differenzierung notwendig ist, dass das unterbleibt, sondern dass es nur plakatives Material ist für Auseinandersetzung, für eine polarisierte Auseinandersetzung. Und das ist nicht das, was die Demokratie braucht. Das ist auch nicht das, was wir immer gelernt haben, ein vernunftbezogener Dialog, von Kant abgeleitet, dass wir über eine starke Argumentation zu guten Entscheidungen, zu vernünftigen Entscheidungen kommen. Und das, was hier passiert, folgt einem gänzlich einem anderen Schema. Von daher gesehen ist es meines Erachtens viel gefährlicher.
Du zitierst Joe Biden, amerikanischen Präsidenten, an einer Stelle mit dem mittlerweile schon zur Legende fast gewordenen Satz, Zitat: Marktwirtschaft ohne Wettbewerb ist Ausbeutung. Nur Wettbewerb führt dazu, dass Marktwirtschaft nicht in die falsche Richtung geht. Und das sagt ein überzeugter Marktliberaler wie Biden. Das heißt, wird es den Marktliberalen auch schummrig?
Weil die andere Seite, das ist ja Peter Thiel. der große Investor aus Silicon Valley, der PayPal angeschoben hat und bei SpaceX dabei war und auch bei Facebook, der sagt, Wettbewerb ist etwas für Verlierer. Wettbewerb ist etwas für
Meint er das ernst oder ist das ironisch gemeint?
Das meint er mehr oder weniger ernst, denn er preist ja auf der anderen Seite die Vorzüge des Monopols. Ein Monopol hat die Freiheit, sich nicht um den Angriff von Konkurrenten zu kümmern, sondern viel Geld auszugeben, die Moonshots in große Investitionen, an die es glaubt. So ist seine Theorie.
In seinem berüchtigten Buch Zero to One, nicht stimmt oft. Sondern oft sind Monopole investitions- und innovationsarm.
Genau, exakt. Und vor allen Dingen, ich meine, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das es mit Schumpeter hält, ja, mit zerstörerischer Schöpfung, aber dann auch mit Pionieren, die dann eingeholt werden, ja. Also Pioniere, die Märkte machen, die Pioniergewinne haben, aber dann kommen andere, die nachfolgen und einen Teil des Gewinns auch aufnehmen, sodass sich das Angebot auf viele verteilt und dann muss man sich neue Innovationen suchen. Dieses Modell, ja, das beerdigt er sofort und das ist natürlich gefährlich. Und das große Problem ist jetzt, dass all diese Internetkonzerne ihre Macht von einem Markt auf den anderen hebeln. Wenn wir jetzt mal Amazon sehen, ja, die begonnen haben eben mit dem E-Commerce, aber die jetzt eben stark sind im Cloud-Geschäft, in der Logistik, in Speditionen, in der Zustellung, in den Medien mit Amazon Prime beispielsweise, die nun auch die für diesen Klacks ist, sich wichtige Rechte zu kaufen, wo gar keiner mehr mithalten kann, ob das Fußball ist oder Filme. Und wer weiß, was dann noch alles kommt.
Also, was tun? Das ist natürlich die Preisfrage. Neoliberalismus, der große Sündenfall, der größte Fehler in der Wirtschaftspolitik der letzten 100 Jahre? Deregulierung?
Ja, man muss, glaube ich, klar unterscheiden zwischen Ordoliberalen und Neoliberalen. Das wird immer verwechselt.
Sag mal den Unterschied.
Ordoliberal ist, wir schaffen Wettbewerb. Es gibt viele Anbieter und der Staat sorgt dafür, dass die Wirtschaft funktioniert, dass es genügend Anbieter gibt. Mischt sich eigentlich nicht ein, ja, das ist alles frei. Passt aber auf, dass es noch genügend Player gibt, ja, über Kartellgesetze, Kartellamt und so weiter. Damit sind wir sehr gut gefahren. Die Neoliberalen, Chicago School in den 80er Jahren, die haben gesagt, lasst die Märkte machen. Die wissen das. Lasst die Manager die richtige Entscheidung suchen. Das ist die beste Allokation. Wettbewerbsämter stören dann nur. Dann hat man die Hälfte des Kartellamts, der Angestellten im Kartellamt entlassen und die Märkte sich wirklich machen lassen und mit dem Ergebnis, dass wir weniger Anbieter haben, die dann höhere Preise durchsetzen können. Diese sogenannten Markups, diese Preisaufschläge sind in den USA viel, viel größer als in Europa und in Deutschland beispielsweise. Und das ist eine fatale Entwicklung, die muss man wieder konterkarieren. Ich glaube, das ist aus dem Ruder gelaufen. Der Kapitalismus braucht hier einen Neustart. Zum Teil muss man an Zerschlagung denken, wo es zu groß ist. In Amerika wird das ja geprüft bei Meta, bei dem Meta-Konzern, also Facebook wieder zu trennen von WhatsApp und Instagram. Und wo es nicht möglich ist, weil es vielleicht mittlerweile eine Art natürliches Monopol ist, muss man es zumindest klar regulieren und klar beaufsichtigen von öffentlichen Instanzen.
Stichwort Zerschlagung. Du gehst im Buch auch intensiv auf die Zerschlagungsdebatte ein. Es gibt Kritiker an der Zerschlagungstheorie. Im Englischen spricht man von Remedy. Die sagen, Zerschlagung war die Methode der 70er, 80er Jahre. Da ist man dem Bell, Telefonkonzern, Microsoft mit dem Browserkrieg und so weiter hinterhergekommen, aber heute würde das nicht mehr helfen. Die bessere Methode wäre zum Beispiel bei Google die Summe der in der Vergangenheit eingegebenen Suchen zu Public Domain zu erklären, sodass jeder auf sie programmieren kann. Bei Facebook alle Nutzerdaten in ein zentrales, nicht mehr privatwirtschaftlich organisiertes öffentliches Repository zu stellen und unter bestimmten Bedingungen öffentlich zugänglich zu machen. Die Zerschlagung, bleiben wir bei Facebook, würde doch nur dazu führen, dass WhatsApp, Instagram und Facebook nicht mehr zusammengehören, aber sie wären doch in ihren jeweiligen Märkten immer noch Monopolisten. Also deswegen so die Kritik, das würde nicht viel helfen. Helfen würde, wenn man sozusagen den Kern dessen, was diese Akkumulation ausmacht, nämlich den Datenschatz, dass man den zu Public Domain erklärt, jeder kann ihn anprogrammieren, das würde wieder Innovationen bringen. Ist an dem Argument was dran?
Ja, ich denke, das muss man immer mit bedenken. Die Macht dieser Unternehmen kommt von den Daten, kommt von den Algorithmen. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie du schon gesagt hast, das also der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, die Daten Open Source zu machen, dass die Gesellschaft und auch die Konkurrenten das auch nutzen können. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Das kann aber auch noch dazukommen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass ja die Werbewirtschaft da auch noch eine Rolle spielt. Und es macht ja einen Unterschied, ob die Werbewirtschaft es nur mit einem gigantischen Block zu tun hat oder mit drei Unternehmen beispielsweise. Ja, da gibt es ja auch noch andere Marktbeziehungen, die man mit betrachten muss. Aber ich glaube, in der Tat, die Kontrolle und die Publizität von Algorithmen und Daten ist ein wichtiger Punkt.
Zum Abschluss, hat Jürgen Jakobs, du bist auch ein leidenschaftlicher politischer Mensch und Journalist, begleitest das seit vielen Jahren, auch mit deinem Handelsblatt Morning Brief mit, glaube ich, 130.000, 140.000 Lesern jeden Morgen, oder?
Ja, 160, glaube ich.
160.000 Leserinnen und Lesern jeden Morgen. Welche politische Bewegung ist in Deutschland, in Europa, in den USA, aber bleiben wir zunächst bei Deutschland, absehbar, die versucht, dieses Problem zu lösen? Du zitierst Andreas Mundt, den Chef des Bundeskartellamtes, an einigen Stellen im Buch. Er ist FDP-Mitglied, hat viele Regierungswechsel auch überlebt als Chef des Kartellamtes. Aber er war derjenige, der die WhatsApp-Fusion überhaupt gar nicht überprüft hat. Mit dem Argument, da wird kein Preis für bezahlt, WhatsApp ist kostenlos und deswegen muss es gar nicht geprüft werden. Heute ziehen sie sich zurück, sozusagen war Brüssel, hat Brüssel durchgewinkt, wir waren gar nicht beschäftigt, aber natürlich hätte er aufgreifen können. Also wenn es schon nicht mal die Liberalen sind oder ein von den Liberalen gestellter Chef des Bundeskartellamtes, wo bitte soll denn die politische Bewegung sein, die das, was du anmahnst, zu Recht auf den Weg bringt?
Also eine Bewegung gegen Monopole und für Wettbewerb, die, sagen wir mal, einheitlich jetzt durch die Welt zieht, die ist so natürlich nicht zu erkennen. Es gibt überall wichtige Initiativen, die zum Beispiel in Harvard entstanden sind, wo man auch versucht, Kleinkapitalismus groß werden zu lassen und zu betonen. Man muss schon in Parteien dafür werben. Und Andreas Mundt sagt heute ja auch, das ist ein schwerer Fehler gewesen. Diese Entscheidung, die Übernahmen für Facebook von WhatsApp und Instagram zugelassen zu haben, hat zum Kippen der Märkte entscheidend beigetragen, sagt er heute auch. Und die FDP unterstützt ja auch, dass in einem neuen Wettbewerbsgesetz, das ja jetzt entworfen wird und das bald verabschiedet werden soll, es erstmals Zerschlagung von Firmen geben soll, um hier regulierend in Märkte einzugreifen, wo wir nur ein wettbewerbsloses Oligopol haben und wo der Wettbewerb völlig fehlt. Die Grünen sind meines Erachtens auch Freunde des Wettbewerbs. Da treffen sich FDP und Grüne. Vieles sind sie konträr. Aber hier, glaube ich, haben beide auch ein marktwirtschaftliches Verständnis. Und dafür muss geworben werden. Ich glaube eher, dass bei den größeren Parteien, dass es denen schwerfällt, die Dynamik zu erkennen. Und wir brauchen vor allen Dingen auch den Wettbewerb durch Innovation des Startups, die groß werden, die gut sind, die wichtige Erfindungen haben und die wir dann nicht gleich auch verkaufen in die USA oder an der Börse verlieren, sondern die hier reifen können und die deutsche Volkswirtschaft ihr helfen und bekräftigen.
Wo sind denn heute die großen Leitfiguren, die Vordenker, ich sag mal Erhard oder Eucken, das waren die Urväter des Ordoliberalismus. Im Journalismus war es lange Herr Barbier bei der FAZ, den wir gemeinsam noch kennengelernt und bewundert haben. Diese Art von Stimme ist vollständig verschwunden. Die große ordoliberale Stimme, die alle Anwesenden mal kurz ausgenommen, die gibt's nicht mehr in der klassischen Presse. Kann das alles Christian Lindner jetzt im Alleingang leiten, Finanzminister und oberster Ordoliberaler gleichzeitig?
Er hat ein bisschen viel zu tun. Ja. An seiner Seite ist immerhin Lars Feld, der Leiter des Walter-Eucken-Instituts, auch noch ein ausgewiesener Ordoliberaler, der da geblieben ist. Aber du hast recht, diese Haltung könnte ein paar mehr laute Stimmen vertragen.
Also muss die Planstelle von Klaus-Dieter Barbier, hieß er, glaube ich, mit Vornamen, Barbier bei der FAZ, muss nachbesetzt werden. Das brauchen wir
ja. Das klingt ja so altmodisch. Ja. Ordnungspolitik, das klingt ja so wie von gestern. Ja, wie VW Käfer klingt das so ein bisschen. Mhm. Aber in Wahrheit sind das ja die Grundzüge unserer sozialen Marktwirtschaft, mit der wir groß geworden sind. Und da müssen wir uns schon besinnen. So herausgefordert jetzt durch Monopole von allen Arten, wir haben drüber gesprochen, aus dem Westen, aus dem Osten, in verschiedenen Märkten, brauchen wir da strategische Antworten, die aber ganz klar auf Wettbewerbsüberzeugungen gründen. Das können wir nicht aufgeben. Das hat unsere Stärke ausgemacht. Dafür werden wir ehrlich gesagt auch in China bewundert. Denn die Hidden Champions, diese Kraft der Mittelständler, die kam ja daraus. Das ist die Frucht der sozialen Marktwirtschaft und der Wettbewerbsgesetzgebung.
Und warum ist das jetzt, Hans-Jürgen, nicht einfach nur der Schwanengesang alter Männer sozusagen, die sich nicht zufrieden geben wollen mit der Tatsache, dass ihre Philosophie ein bisschen überholt ist? Warum sollte das auch im Interesse meiner drei Kinder sein, 12 bis 18 Jahre alt?
Ja, weil sie vielleicht einfach dann zu viel zahlen müssen, weil sie zu schlecht bedient werden bei den Produkten. Und weil, wir sehen es ja jetzt an Gazprom, ja, Erdgasbeziehung. Da haben wir ja eine große Abhängigkeit geschaffen mit einem Monopol. Ja, das hat uns Erdgas geliefert von Russland hier nach Europa. Wir haben billige Preise, scheinbar billige Preise gehabt. Und jetzt sind wir geschwächt im Widerstand gegen Russland, was den Ukraine-Krieg angeht. Das hat große Kosten für uns alle. Ja, und Monopole, das Monopol schafft Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten werden ausgenutzt. Und deswegen ist es auch für deine Kinder interessant.
Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Hans-Jürgen Jakobs, Das Monopol im 21. Jahrhundert, sehr lesenswert. Danke fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Danke an Hans-Jürgen Jakobs. Ihr habt ja auch über Elon Musk gesprochen. Der hat ja Ende Oktober für rund 44 Milliarden Dollar Twitter übernommen und prompt erstmal die gesamte Chefetage gefeuert. Und eine Woche später hat er dann auch noch rund die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Der Spiegel hat jetzt berichtet, dass das Unternehmen offenbar schon einige von ihnen zurückgebeten hat. Aber das ist schon ein Ding, was er sich da gerade leistet, oder?
Es ist ein Ding, es ist aber auch gefährlich. Und zwar gerade, weil er doch einen relativ professionellen Sanierungskurs fährt. Sehr brutal, wie er die Hälfte seiner 7500 Leute entlassen hat. Per E-Mail nämlich, mit sehr kurzfristiger Nachricht. Aber Einigkeit herrschte eigentlich in der Branche weitgehend, dass Twitter auch hoffnungslos überbesetzt war. Er fährt also ein Sanierungsprogramm. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass Elon Musk seine 44 Milliarden Dollar Einsatz verliert und das Unternehmen pleite geht, sondern es könnte einen Sanierungserfolg geben. Und dieses mächtige Medium, deutlich stärker als jedes traditionelle Medium, gemessen an der Reichweite in den Händen eines einzelnen erratischen Mannes, ohne jede Form von Kontrollinstanz oder Gremium, das ist wirklich gefährlich. Selbst Rupert Murdoch, Verleger von Wall Street Journal und The Sun und The Times, muss Gremien und Mitgesellschaftern Rede und Antwort stehen. Elon Musk hingegen schuldet nur noch sich selbst Antwort. Absolutismus, das kann man sagen, das muss man sagen, verträgt sich schwer mit Medien in einer Demokratie.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Was wir festhalten können, ist, dass Monopole durch Netzwerkeffekte entstehen und durch räuberischen Kapitalismus. Interessante, andere, innovative Unternehmen werden aufgekauft und am Ende gehört der ganze Platz nur noch einem einzigen. Man kommt heute an den Big Five, das sind Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, auch GAFAM genannt, nicht mehr vorbei, wenn man über wirtschaftliche Macht spricht. Die fünf schreiben die Geschichte der Monopole neu. Sie sind so mächtig wie Staaten, nur eben ohne jegliche demokratische Kontrolle. Und unter anderem können Monopole aus diesen Gründen auch sehr gefährlich sein. Siehe Elon Musk, worüber wir gerade gesprochen haben. Dessen entscheidendes Motiv ist es nämlich zum Beispiel, dass er Twitter übernommen hat, um wahrscheinlich auch seinen politischen Einfluss ausüben zu können.
Noch ein weiterer gefährlicher Aspekt. Der Monopolismus schafft mit seiner Herrschaft über Rohstoff und Kapital, Energie, Nahrungsmittel und Daten den Wettbewerb ab. Die Folgen sind weniger Innovation, höhere Preise, aber vor allem wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten. Das wiederum bringt nicht nur unseren Wohlstand in Gefahr, sondern auch unsere Freiheit. Nichts hat es so gut gezeigt wie unsere Abhängigkeit von russischem Gas. Mit 56% Marktanteil bei Importen in Deutschland eben auch ein Quasi-Monopol. Was sollten wir tun? Der Kapitalismus, so argumentiert aus guten Gründen Hans-Jürgen Jakobs in seinem Buch, braucht einen Neustart. Die Zerschlagung von Monopolen sollte als Möglichkeit in Betracht gezogen werden, da wo die Macht zu groß geworden ist. Eine Art natürliches Monopol muss man regulieren und klar beaufsichtigen, und zwar von öffentlichen Instanzen. Die Politik, der Gesetzgeber sind gefragt. Das Monopol schafft Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten werden ausgenutzt, oft genug brutal. Und deswegen liegt es an uns, uns aus diesen Monopolen zu befreien. Das können Staaten sein, aus deren Klauen wir uns befreien, siehe China oder Russland, aber auch Unternehmen wie die großen Datenkraken. Wir sind herausgefordert, ganz im Sinne der Aufklärung, Zitat Kant, Aufklärung ist die Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, trotz des schweren Themas.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzliche Grüße von Christoph Käse und
Sophie Ronschka. Tschüss. Bis nächste Woche.
Alles Gute.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei HAI zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.